D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Sie sind grau, düster, unbelebt und riechen im besten Fall nach modrigen Kränzen und im schlimmsten Fall nach Urin und Erbrochenem. So habe ich früher Denkmäler erlebt und Museen waren nur ein bisschen besser, statisch, muffig, dunkel. Das, woran Sie erinnern sollten, haben Sie mir so gut wie gar nicht vermittelt. Seitdem hat sich allerdings viel getan in Sachen Erinnerungskultur. Denkmäler laden heute zum Anfassen ein, sollen interaktiv sein. Das Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal zum Beispiel, das 2014 eingeweiht wird, dessen Einzelteile lassen sich dann von Besuchern über die ganze Stadt verteilen. Und auch in vielen Museen weht ein anderer Wind, kein Klaps mehr von Mutti, wenn man mit den Händen schauen will. Man darf nicht nur, man soll sogar anfassen und mitmachen. Videos, Audios, sogar Spiele gehören schon zum Standard. Aber die Erinnerungskultur ändert sich noch weiter. Völlig ortsungebunden gibt es längst Denkmäler im Internet, die das Prädikat interaktiv tatsächlich verdienen. Das hier zum Beispiel sind Aufnahmen, die man beim Klicken auf bestimmte Punkte in einer Straßenkarte von München hören kann.
Kempfenhausen, Dienstag, 4. Juni 1945. Die letzten Nazi-Wochen gingen bei uns eigentlich ruhig vorüber. Ich lebte das letzte Vierteljahr im Keller in Kempfenhausen. Nach München ging ich nicht mehr. Man wusste nicht, wie sich der Volkssturm ausartet.
Anschlagzettel der NSDAP für Veranstaltungen am 13.12.1922. Nationalsozialisten, Deutsche, Antisemiten.
Meine Mutter, Dr. Magdalena Schwarz, war nach Entzug der Approbation noch als jüdische Krankenbehandlerin im israelitischen Krankenheim tätig. Sie fuhr mit dem Fahrrad, denn sie durfte keine Trambahn mehr benutzen, in die Lager in Milbertshofen und Berg am Laim und kümmerte sich um die Internierten, die dort auf ihre Deportation warteten. Das Geld, das über Rechnungen für ihre ärztliche Tätigkeit hereinkam, ging auf ein Sperrkonto.
Memory Loops heißt dieses digitale Denkmal im Internet von Michaela Melian, das an den NS-Terror an ganz bestimmten Stellen der Stadt erinnern soll. Darüber gleich mehr im heutigen Vortrag. In dem geht es nämlich um die Frage, wie wir uns in Zukunft erinnern werden und welchen Einfluss digitale Medien auf die Erinnerungskultur haben. Der Medienwissenschaftler Thomas Weber hat dazu referiert, und zwar im Rahmen der Tagung Mediale Transformation des Holocaust, die das Goethe-Institut Paris veranstaltet hat. Die ganze Woche werden wir hier im Hörsaal Vorträge aus dieser Reihe hören. Jetzt Thomas Weber mit seiner Antwort auf die Frage, wie werden wir uns erinnern?
Nur die wenigsten von uns haben die historischen Ereignisse um den Holocaust, den Nationalsozialismus oder den Zweiten Weltkrieg noch persönlich erlebt. Die allermeisten wissen um sie aus den zahllosen Mediatisierungen des historischen Geschehens in Büchern, Filmen, Fernsehen, Gedenkstätten, Museen und inzwischen auch vielen anderen, immer wieder neuen Medien. Allein die von Ronny Löwy für das Fritz-Bauer-Institut zusammengestellte Cinematografie des Holocaust umfasst inzwischen weit über 1700 filmografische Einträge. Die Fernsehsendungen zum Thema sind inzwischen kaum noch zählbar, geschweige denn das, was sich im World Wide Web findet. Allein eine Suchmaschine wie Google führt zu den Stichworten Holocaust, Auschwitz und Shoah mehrere Millionen Einträge auf. Was also erinnern wir, wenn wir an den Holocaust denken? Nicht die Ereignisse selbst, sondern ihre Mediatisierungen, wäre die naheliegende Antwort. Auch bekannte erinnerungskulturelle Theorien, ich nenne hier nur den Ansatz von Jan und Aleida Aßmann, kommen zu einem solchen Ergebnis. Sie stellen fest, dass mit dem allmählichen Verschwinden von Zeitzeugen nach spätestens 3 bis 4 Generationen beziehungsweise spätestens 80 Jahren nach dem Ereignis ein Übergang von einer persönlichen und das heißt auch persönlich kommunizierten Erinnerung zu einer kulturellen, entpersonalisierten Kommunikation stattfindet und das heißt bezogen auf unsere Kultur in mediale Rituale übergeht. Diese Form der Mediatisierung werde vor allem durch Experten organisiert, so die Aßmanns, die die ursprünglichen Ereignisse durch Medienereignisse ersetzen. Doch kann der Aßmannsche Ansatz über die Tatsache der bloßen Mediatisierung auch die spezifischen Formen der Mediatisierung erklären? Oder kapituliert er vor einer Mediatisierungsflut, wie sie gerade von den digitalen Medien ausgelöst wird, kommt, wie es der FAZ-Mitherausgeber und Feuilleton-Chef Frank Schirmacher in seinem populären Sachbuch Payback ausdrückte, unser Kopf nicht mehr mit? Sind also, wie Aleida Aßmann schreibt, die digitalen Medien vor allem als Irritation von Erinnerungen wahrzunehmen, da diese eine Tendenz zur Entmaterialisierung und damit verbunden zur Kurzlebigkeit von Kommunikationsprozessen aufweisen würden, durch die das Geschichtsbewusstsein selbst entschwinde und eine Krise des Gedächtnisses ausgelöst werde. Wird also, um es zugespitzt zu sagen, unsere Erinnerungskultur durch die neuen digitalen Medien zerstört? Oder müsste man den Aßmannschen Ansatz nicht vielmehr deutlich erweitern, sich viel stärker auf die konkreten Formen der zweifellos komplexer werdenden Mediatisierungen konzentrieren? Allein im Bereich der Gedenkstätten und Museen wird inzwischen eine Vielzahl von medialen Ausdrucksformen kombiniert, angefangen bei der Architektur bis hin zu multimedialen Showrooms oder Computerarbeitsplätzen mit Archivzugängen. Nehmen Sie als Beispiel nur einmal zum Vergleich zwei Gedenkstätten hier in Paris. Das Mémorial des Martyrs de la Déportation und das Mémorial de la Shoah, die beide der Erinnerung an die deportierten und ermordeten Juden gewidmet sind und keine 500 Meter Luftlinie voneinander entfernt auf der Ile de Cité am rechten Seineufer errichtet wurden. Der Unterschied liegt nicht nur im zeitlichen Abstand zwischen 1962 und 2005, nicht nur in der unterschiedlichen Schirmherrschaft zweier Präsidenten, also de Gaulle und Chirac, sondern vor allem auch in der Ausgestaltung. Während die Gedenkstätte für die Deportierten auf stilles Gedenken und eine schlichte, kryptaartige Architektur setzt und inzwischen kaum noch Besucher hat, entwickelt sich die Gedenkstätte für die Shoah zu einem multimedialen Zentrum, das stetig steigende hohe Besucherzahlen aufweist. Und auch das multimedial ausgerichtete Jüdische Museum in Berlin meldete letztes Jahr mit 800.000 Eintritten einen neuen Besucherrekord, der sich vor allem jüngeren Besuchern verdankt. Doch ist dieses Konzept schon allein deshalb besser, nur weil es auf neue Medien setzt und mehr Besucher hat? Die Frage, die ich hier in meinem Beitrag stelle, ist, ob und welche Maßstäbe es im Zeichen von neuen Medien für die Evaluierung der Qualität der Gestaltung medialer Darstellungen zur Vermittlung von Erinnerungen gibt. Die Frage ist dabei weniger, was wir erinnern werden, als vielmehr, wie wir uns erinnern werden. Auch wenn sich auf diese Frage derzeit keine verbindliche Antwort geben lässt, dazu ist die Diskussion zu diesem Thema noch viel zu neu, möchte ich jedoch zumindest einige Kriterien skizzieren, an denen sich eine solche Antwort orientieren könnte. Dabei möchte ich in drei Schritten aufzeigen. Erstens, warum es nicht mehr um ein singuläres Medium und dessen Maßstäbe gehen kann und stattdessen um das Zusammenspiel verschiedener Medien gehen muss. Zweitens, wie sich Glaubwürdigkeit nicht mehr nur an einer naiv verstandenen Form von Authentizität orientieren kann, sondern wie Authentizität als medialer Effekt immer an mediale Dispositive und deren historische Veränderung gebunden ist und was sich vor allem an der Veränderung des Status von Zeugen zeigt. Und drittens, wie möglicherweise Kriterien für die Konstruktion von Glaubwürdigkeit aussehen könnten, die sich an medienübergreifenden Plausibilisierungsstrategien orientieren, wovon ich drei unterscheide. Immersion, Emersion und Transmersion. Darauf kommen wir noch. Als erstes komme ich zunächst zum Kern des Problems, der offensichtlichen Multiplikation von Medien. Dabei geht es nicht nur um die Digitalisierung allein, nicht nur darum, dass ein neues Medium entsteht, sondern dass sich immer wieder neue Medien aufs Neue entwickeln und etablieren. Es geht vor allem um die Multiplikation von Remediatisierungsmöglichkeiten, bei denen das mediale Material crossmedial, medienkonvergent oder transmedial organisiert, also über verschiedene Medien verteilt, zur Darstellung gebracht wird und dabei wechselseitig aufeinander rekurriert. Dabei verschwinden die älteren Medien nicht einfach, sondern tragen dazu bei, dass sich Remediatisierungsmöglichkeiten vervielfachen. Dadurch steigert sich die Komplexität unserer Mediensphäre, deren alltägliches Handling vielleicht gerade noch gelingt, deren wissenschaftliche Beschreibung aber letzthin unübersichtliche Strukturen an den Rändern einst etablierter medialer Praktiken einräumen muss. Es ist, um es mit Louise Merceau zu sagen, ein gewisses Chaos der Medien zu konstatieren. Theoretische Beschreibungen dieser Situation hat es in den letzten Jahren vielfach gegeben. Ich zitiere hier nur Arbeiten von Henry Jenkins, Dirk Becker oder Manuel Castells, die ganz allgemein eine Veränderung von Kultur und Gesellschaft durch Medien und vor allem auch eine andere Struktur und Funktionsweise von Öffentlichkeit konstatieren. Deren Veränderung lässt sich nur sowohl mit soziologisch-politologischen Begriffen als Transformation des öffentlichen Diskurses als auch durch kultur- und medienwissenschaftliche bzw. auch mythologische Begriffe als kulturelle Transformation von Mediensphären in historischem Maßstab analysieren. Wie es einst etwa Marshall McLuhan für den Übergang einer von Buchdruck geprägten Graphosphäre zu einer von Film und Fernsehen geprägten Videosphäre formulierte. Denn was wir heute erleben, hat eine neue Qualität. In der Analyse der neuen Entwicklung stimmen die meisten Arbeiten in zwei Feststellungen überein. Erstens, durch die Multiplikation von Medien vervielfachen sich auch die crossmedialen Nutzungsmöglichkeiten und damit auch die medialen Communities, die von diesen geprägt werden. Denken Sie etwa an YouTube, an Twitter oder sogenannte Mobile Media, und die zeitlichen Abstände ihrer Einführung werden immer kürzer. Der an Howard Rheingold angelehnte Begriff der medialen Community bezeichnet die Auflösung der Gesellschaft in fragmentierte Gruppen, deren Identität nicht mehr allein von nationalen, religiösen, kulturellen und sozialen Faktoren geprägt wird, sondern auch von den jeweiligen Mediennutzungspraktiken. Diese löschen tradierte Formen der Identitätsbildung nicht aus, sondern überschreiben oder überlagern diese. Sie können dabei über bisherige Grenzen hinweg Menschen miteinander verbinden, so wie das World Wide Web durch eine gemeinsame Medienerfahrung einer ganzen Generation von Nutzern eine neue kommunikative Handlungsräume öffnete, oder auch neue Communities kreieren, so wie sie etwa bei Flashmobs spontan entstehen und sich dabei schärfer voneinander abgrenzen, als wir das aus tradierten Formen der Öffentlichkeit kennen, in denen es immer weniger die einst gerade vom Fernsehen beschworene Grand Public gibt. War das Fernsehen in den letzten Jahrzehnten auf eine Dauer hin angelegt, die den Alltag durch ein verlässliches Programmschema strukturierte, entfällt diese Orientierungsfunktion durch die zunehmende Aufsplitterung in verschiedene Distributionskanäle wie zeitversetztes Fernsehen oder Internetfernsehen in verschiedenen Spielarten. Auch wird Mediennutzung mehr und mehr zu einem generationsspezifischen Phänomen, so liegt das Durchschnittsalter der Fernsehzuschauer in Deutschland bei 52 Jahren, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern bereits deutlich über 60 Jahren. Es ist abzusehen, dass sich das Medium mit dieser Generation verflüchtigen, das heißt in andere Nutzungspraktiken auflösen wird. Jüngere bevorzugen andere Medien, sind in viel größerem Maße online unterwegs, und das hat auch Auswirkungen auf die Erinnerungskultur. Wenn wir heute in einem vermeintlich breiten öffentlichen Diskurs über die Frage diskutieren, ob zum Beispiel komische Darstellungen bei Lubitsch, Bernini oder Tarantino beim Umgang mit der NS-Zeit Tabus brechen oder es sich bei Filmen wie Napola oder Der Untergang um gelungene Popularisierungen oder nicht viel eher um Edelkitsch im Sinne von Wilhelm Flusser handelt, oder ob das Reenactment als die nachinszenierten Szenen in dokumentarischen Sendungen der neuen Historytainment-Formate des Fernsehens der Thematik angemessen sind, dann wird in zunehmendem Maße nur noch auf die Medienerfahrung eines minoritären und das heißt mithin auch überalterten Teils der Bevölkerung rekurriert. Zweitens, durch stetige Etablierung immer wieder neuer Medien wird das Material der Medien permanent transformiert, der Wandel durch Medien also verstetigt. Hatte Jacques Derrida im Gespräch mit Bernard Stiegler noch in Bezug auf das Fernsehen festgestellt, dass es eine beständige mediale Transformation von Indiz, Zeugenschaft und Beweis organisiere, dann gilt dies in besonderem Maße für alle Arten von medialen Zeugnissen des Holocaust. Entscheidend ist dabei immer weniger die Ästhetik eines singulären Mediums, als vielmehr das Zusammenspiel verschiedener Medien, durch das neue Maßstäbe für ihre Attraktivität, ihre Zugänglichkeit und mithin auch ihre Glaubwürdigkeit entstehen. Letzteres immer noch zentrales Kriterium für die historische Vermittlungsarbeit. Ohne hier auf die Genealogie der Mediatisierung des Holocaust im Einzelnen eingehen zu wollen, viele Redner dieser Tagung werden dies sicher noch tun, möchte ich nur darauf verweisen, dass die verschiedenen Etappen des Diskurses immer auch mit verschiedenen Mediendispositiven verbunden waren. Das zeigt sich besonders, und damit komme ich zu meinem zweiten Schritt, vor allem in der Transformation von Zeugenschaft. Anders als bei Giorgio Agamben, der ein Paradoxon des wahren Zeugen beschrieb, ist hier nun vielmehr von einem Paradoxon der medialen Zeugenschaft zu sprechen. Je weniger Zeugen aus Altersgründen zur Verfügung stehen, desto mehr wächst das Bedürfnis nach einer medial vermittelten Form von Authentizität. Je mehr Authentizität aber nun auch medial vermittelt wird, desto mehr Misstrauen wird den daraus resultierenden, immer auch zeitbedingten konventionellen Darstellungsformen. Ja, mehr noch. Wenn sich eine Darstellung nicht an die jeweiligen medialen Konventionen hält, wirkt auch die Plausibilisierungsstrategie unglaubwürdig. Folgt sie ihnen allerdings zu sehr, also schematisch und konventionell, dann wächst ein Verdacht gegen die medialen Konventionen, der Zweifel an Authentizität nährt. Erst ein reflektierter Bruch mit ihnen, der gleichsam die Konvention selbst offenbart und einen Bezug auf Realität über mediale Konventionen hinaus erahnen lässt, kann hier wieder versöhnen und führt aber in der Folge zu einer Erstarrung in neuen Konventionen. Insofern muss bei dieser paradoxalen Dialektik der medial vermittelten Authentizität von einem fortlaufenden, permanenten Transformationsprozess ausgegangen werden. Dabei gibt es sowohl eine Transformation des von den Zeugen selbst angefertigten Medienmaterials, als auch eine mediale Transformation der Aussagen von Zeugen. Schon die Aufnahmen der ersten fotografierenden und filmenden Kameraleute der alliierten Armeen von der Befreiung der Konzentrationslager mussten untertitelt, das heißt transformiert werden, um glaubwürdig zu sein, wie etwa in dem im Rahmen der Re-Education-Maßnahmen viel gezeigten Films Death Melts von 1945. Judith Kailbach schrieb dazu: Die Fotografien aus den befreiten Konzentrationslagern bedurften einer Erläuterung und wurden bei ihrer Publikation mit Bildunterschriften versehen sowie durch Berichte ergänzt, deren Glaubwürdigkeit sich wiederum durch eine Betonung der Augenzeugenschaft konstituierte. Soweit Kailbach. Damit setzen aber auch schon erste Transformationsprozesse ein. Dies gilt auch für jene von George D.D. Ubermann kommentierten vier Bilder von Auschwitz. Sie kennen sie. Wie Sie wissen, sind diese ja nicht erst im Kontext der jüngsten Debatte aufgetaucht, sondern waren schon direkt nach Kriegsende bekannt und wurden als Footage-Material verwendet, zum Beispiel in Hélène Renés Nuit et Brouillard von 1955, worauf ja verschiedene Interpreten, zum Beispiel auch Ehud van der Knaap, in ihren Büchern aufmerksam gemacht haben. Kompilationsfilme wie Nuit et Brouillard verzichten auf die Figur des Zeugen, belegen auch nicht mehr direkt die Authentizität des Materials, das nunmehr nicht mehr die konkret gezeigten Ereignisse, sondern allgemein die Aussagen der Autoren über die im Film gezeigten historischen Geschehnisse belegen soll. Zeugenschaft oder Zeitzeugenschaft wird daher von den Filmemachern selbst, zumindest indirekt, beansprucht, etwa von Jacques Cayrol, dem Drehbuchautor, der das KZ Buchenwald überlebt hatte.
Im D-Radio-Wissen-Hörsaal geht es heute um Erinnerung an historische Ereignisse und wie sich diese im Lauf der Zeit verändert. Gerade hören wir den Medienwissenschaftler Thomas Weber, der die Frage untersucht, welchen Einfluss neue digitale Medien auf unsere Erinnerungskultur haben. Gleich geht es weiter.
D-Radio-Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mediale Transformationen zeigen sich nun auch bei den Aussagen von Zeugen, die ursprünglich Tatzeugen in einem juristischen Sinne waren. Denken Sie zum Beispiel an die Nürnberger Prozesse. Im Lauf der Zeit wurden diese durch Formen der Mediatisierung zu Zeitzeugen, die die gezeigten Vorgänge lediglich beglaubigen sollten. In den ersten Interview-Dokumentationen der 1960er Jahre, wie etwa in der 14-teiligen Fernsehdokumentation Das Dritte Reich lesen die Zeugen noch steif ihre schriftlich verfassten Aussagen als Ausweis von Seriosität vom Blatt ab. So wie ich jetzt. Nur ist das keine Erinnerung, sondern ein wissenschaftliches Elaborat. Seit den 1970er Jahren wird stärker der persönliche und emotionale Zugang zu den Zeitzeugen gesucht. Bei der Vielzahl der Produktionen sei hier pars pro toto nur an Shoah von Claude Lanzmann erinnert. Besonders bewegend sind jene Momente, in denen ihre Erzählungen ins Stocken geraten, in denen sie von ihren Erinnerungen an das Vergangene überwältigt werden, wie zum Beispiel der redegewandte Abraham Bomber, dem Friseur von Treblinka, der in seinem Friseursalon in Israel plötzlich mitten in seiner Rede stockt. Es sind Momente der Offenbarung, die scheinbar einen Blick hinter die mediale Fassade gewähren und damit einen Eindruck von Authentizität generieren. Was bei Lanzmann noch individuelles Konzept des Filmemachers war, erstarrt in den Folgejahren zur Konvention. Vor allem das Fernsehen sucht nach Möglichkeiten, das Publikum emotional anzusprechen. Auch wenn es hier nicht um Zeugenschaft geht, sei doch angemerkt, und ich schließe mich hier mal im Vorredner an, dass auch die im deutschen Fernsehen ausgestrahlte US-amerikanische Serie Holocaust, durch die eine Popularisierung des Holocaust-Diskurses erreicht wird und seither den Begriff als Metonymie für die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden etablierte, sich in diese Tendenz einordnet. Spätestens mit der Einführung des privaten Fernsehens in den 1980er Jahren wandelt das Fernsehen sich, wie Roger Audin und Francesco Cassetti schreiben, zum sogenannten Neo-Fernsehen. Das anders als sein Vorgänger, das sogenannte Paleo-Fernsehen, nunmehr völlig auf Belehrung und die registrische Wissensvermittlung verzichtete, um unterschiedliche Lebensauffassungen und gegensätzliche Standpunkte oft unverbunden nebeneinander oder konfliktuell zugespitzt darzustellen. Das zeigt sich gerade auch in der für zeithistorische Dokumentationen profilierten Redaktion für Zeitgeschichte des deutschen Fernsehsenders ZDF unter Leitung von Guido Knopp, in dem dokumentarische Fernsehreihen wie zum Beispiel Hitlers Helfer entstanden. Zeugenaussagen dienen in diesen Produktionen nicht mehr nur zur Authentifizierung des Dargestellten, sondern ihre Funktion verschiebe sich, wie auch Kalbach anmerkt, von der Beglaubigung der Fakten zur emotionalen Affizierung der Zuschauer. Dies gilt nun in zunehmendem Maße nicht mehr allein für das Fernsehen. Immer mehr begegnen wir in einer vernetzten Medienwelt einer Tendenz zur emotionalen pointierten Darstellung der Ereignisse, einer Tendenz zu einer dramaturgisch bedingten Perspektivierung, die ihre Spannung aus konfliktuellen Konstellationen zieht und die stärker als je zuvor in Opfer- und Täterperspektiven unterscheidet und beinahe mit einer Point-of-View-Technik erkundet. Denken Sie nur an Jonathan Littells Roman Die Wohlgesinnten. Immer wieder handelt es sich um die Einnahme eines Stand- und Blickpunktes, der mindestens ebenso politisch wie medientechnisch bzw. mediendramaturgisch motiviert erscheint und mit Zeugenschaft kaum mehr etwas zu tun hat. Damit komme ich zu meinem dritten und letzten Schritt, den neuen Formen der Erinnerungskultur und ihren Plausibilisierungsstrategien. Tatsächlich sind wir inzwischen mit einer crossmedialen Flut sehr heterogener medialer Produkte konfrontiert, die sich der Thematik des Holocaust oder seiner Vorgeschichte annehmen. Gerade außerhalb von Film und Fernsehen wächst derzeit rasant die Anzahl populärer Projekte, die allerdings oft nur spezialisierte Communities ansprechen. Bei der Analyse ihrer Nutzung genügt es kaum mehr, medienvergleichend spezifische Merkmale für ein Medium zu benennen, zum Beispiel, dass Film und Fernsehen auf eine stärkere Dramatisierung durch Fiktionalisierung, Emotionalisierung und so weiter setzen, während die Dramaturgie des Web 2.0 sich eher an audiovisuellen Reizen, ludischen, also aus Computerspielen bekannten Belohnungssystemen orientiert, sowie an der Möglichkeit von Interaktion und Partizipation. Denn allein schon die Annahme, man habe es beim Web 2.0 nur mit einem weiteren singulären Medium zu tun, wäre höchst problematisch, da das Internet sowohl als Schnittstelle bzw. Interface verschiedener Medien fungiert, als auch eine Eigendynamik entwickelt, die über die verschiedenen involvierten Medien hinausgeht. Bisher hatten wir uns daran gewöhnt, die Plausibilität von Darstellungen in Film und Fernsehen innerhalb des gleichen Mediums zuzüglich eines ritualisierten Begleitdiskurses in der Presse auszuhandeln und das heißt auch innerhalb der gleichen Diskursgemeinschaft von Mediennutzern. Heute dagegen sind sowohl der öffentliche Diskurs als auch die medialen Darstellungen in eine Vielzahl medialer Plattformen und das heißt auch zahlreiche unterschiedliche mediale Communities zersplittert. In diesen spielt Kritik, das heißt ein kritischer Diskurs, eine immer geringere Rolle. Stattdessen rücken Fragen der Zugänglichkeit in den Vordergrund, wobei Zugänglichkeit abhängt sowohl von technischen, wirtschaftlichen, sozialen und juristisch-politischen Faktoren der Zugangskontrolle, wie auch von intellektuellen Voraussetzungen und dem Bildungsstand. Fragt man nun nach Kriterien für die Vermittlung von Erinnerung, wird man kaum nur die individuellen Maßstäbe der jeweiligen Gruppe verallgemeinern können, nach denen sich Glaubwürdigkeit einstellt. Vielmehr scheinen medienübergreifende Maßstäbe notwendig, also solche, die gerade auch die kombinierte Nutzung verschiedener Medien oder zumindest deren Verhältnis zueinander bestimmen. In einer solchen relationalen Konstellation kann man nun drei Plausibilisierungsstrategien identifizieren, die mit jeweils anderen Methoden versuchen, Glaubwürdigkeit zu konstruieren. Ich nenne sie hier in einer ersten Annäherung Immersion, Emersion und Transmersion. Die Begriffe weisen über eine spezifische Anwendungspraxis hinaus, das heißt, können übergreifend auf verschiedene Medien wie auch unterschiedliche Funktionszusammenhänge angewandt werden. Auf fiktionale Darstellungen in populären Medien ebenso wie auf wissenschaftliche Rekonstruktionen, auf pädagogische Vermittlungsarbeit wie auch auf die Konstruktion von Archiven. Immersion nun ist bekannt als dramaturgische Qualität, die das Eintauchen des Lesers, Zuschauers oder Users in eine performative Darstellung bezeichnet, also den Prozess der sinnlichen, emotionalen oder intellektuellen Implikation seiner Aufmerksamkeit, bei der räumliche Distanzen aufgelöst oder Grenzen von medialem Raum und Realraum verwischt werden. Frank van Veer hat ja hier ein ganz schönes Beispiel genannt mit der Ausstellung. Dies setzt eine sinnlich ansprechende Präsentation, eine emotionalisierende Handlungsführung oder Argumentation zum Beispiel durch Polarisierung oder den Aufbau von Rätselspannung voraus. Immersion zielt auf den Abbau von Distanz und den Eindruck einer unmittelbaren Erfahrung. Fiktionalisierung, wie etwa in Schindlers Liste, kann, muss aber nicht Teil dieser Strategie sein, ist also kein leitendes Kriterium. Denn wir finden immersive Darstellungen gerade auch im Bereich des dokumentarischen oder der pädagogischen Vermittlungsarbeit. Immersive Darstellungsstrategien simulieren die Einheitlichkeit einer Medienerfahrung und assimilieren bzw. transformieren Material anderer Medien derart, dass ihr medialer Ursprung auf den ersten Blick verschwindet und sich vollständig in den Flow des neuen Mediums einpassen. Diese Strategie zeigte sich schon in dokumentarischen Found-Footage- oder Kompilationsfilmen, wie etwa Mein Kampf von Erwin Leiser, ebenso wie in fiktionalen Darstellungen in Film und Fernsehen oder auch in neueren Computerspielen. Ich habe hier mal ein Bild von Schatten des Krieges zum Spanischen Bürgerkrieg, in dem die Spieler aufgefordert werden, entweder die Faschisten oder die Republikaner zu spielen oder auch anspruchsvoll gestaltete Websites, die multimediales Material präsentieren, wie zum Beispiel Überlebende erzählen von der Bundeszentrale für politische Bildung mit Interviews von Überlebenden des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück oder die prämierte Website Memory Loops, die auf einem Stadtbahn von München anklickbare Audioaufnahmen von Zeitzeugen, nachgesprochen von Kindern, hörbar macht. Immersive Strategien zielen auf ein unmittelbares Medienerlebnis durch die Mediennutzer und sind daher meist voraussetzungslos zugänglich, haben also das Potenzial, auch größere Nutzergruppen anzusprechen. Eine Bedingung für ihre Funktionieren ist jedoch, dass sie dem jeweiligen State of the Art entsprechen müssen, also etablierten und mitunter teuren technischen Qualitätsstandards, dass sie sonst von den Nutzern als minderwertig wahrgenommen würden, worunter auch ihre Glaubwürdigkeit leiden würde. Im Gegensatz dazu steht Immersion, eine Darstellungsstrategie, die zum Teil vergleichbar ist mit dem, was Georges Didier Obermann gestern Lieu malgré soi nannte. Sie zielt auf die Provokation des Abbruchs der Rezeption oder aber auf ein medienreflexives Verhalten der Mediennutzer, was meist durch einen medialen Verfremdungseffekt, zum Beispiel eine inszenierte Störung, eingeleitet wird und die Medialität des Mediums zum Vorschein bringen soll. Immersive Effekte werden nur selten und dann meist in anspruchsvollen, individuell gestalteten künstlerischen Kontexten eingesetzt. Beispielsweise in einigen Sequenzen von Der Menschenfeind von Gaspar Noé im Eichmann-Film Ein Spezialist von Ayan Sivan und Ronny Brommen, im Himmler-Projekt von Romuald Kanaka oder im Medium Architektur im sogenannten Void des Jüdischen Museums in Berlin, einem großen, ebenso leeren wie lichtlosen Raum. Ort, würde ich seit gestern sagen. Da immersive Strategien mit dem Abbruch der Rezeption spielen, erschließen sie sich oft nur einer begrenzten Community, die gelernt hat, zwischen Schockerlebnis und Metareflexion zu changieren. Neben diesen beiden Strategien ist noch eine dritte zu nennen, die ich mit dem Begriff Transmersion bezeichne und die man als Qualität auch bei der Lektüre von wissenschaftlichen Texten antrifft. Es ist die Referenz auf Quellen, angefangen beim Zitatnachweis bis hin zum Verweis auf andere Autoren, die ähnliche oder vergleichbare Ideen geäußert haben. Transmersion bei Internetsites kann sowohl die Verlinkung zu anderen Websites als auch den Verweis zu anderen externen Quellen bezeichnen, die die Präsentation kautionieren oder ihr weitere Aspekte hinzufügen. Durch den Verweisungscharakter schafft sie eine für das Web 2.0 typische Vernetzungsstruktur, die die Darstellung plausibilisiert. Transmersive Strategien finden sich zum Beispiel in Projekten wie der Shoah Foundation, die über 50.000 Interviews mit Zeitzeugen aufgezeichnet und zur weiteren Auswertung zur Verfügung stellt, oder in den Zeitungszeugen, die Zeitungen aus den 1930er Jahren remediatisieren, oder in der Digitalisierung der Lodger Ghetto-Chronik, dem wohl umfangreichsten Zeugnis des Ghetto-Lebens, die die eigene bewegte Mediengeschichte mitreflektiert, oder in einem Web 2.0-Projekt wie Eines Tages von Spiegel Online, in das Zeitzeugen ihre persönlichen Erinnerungen eintragen bzw. Fotos und Ähnliches hochladen und gegenseitig kommentieren können. Transmissionen schaffen Glaubwürdigkeit durch stabile Querverbindungen oder, um es mit Bruno Latour zu sagen, durch eine zirkulierende Referenz. Dabei stellt sich Plausibilität nicht einfach nur auf einer ästhetischen Ebene ein, sondern ergibt sich erst durch die Transparenz des Bearbeitungsprozesses, durch die Offenlegung der vorgenommenen medialen Transformationen und nicht zuletzt durch die gesellschaftliche Autorität der beteiligten Institutionen und der von ihnen abgesicherten Form der Glaubwürdigkeit. Durch ihre vielfältigen Querverbindungen bieten Transmissionen die Chance, den Eindruck von Glaubwürdigkeit zu stabilisieren und zwischen unterschiedlichen Medienpraktiken zu vermitteln. Sie setzen aber User voraus, die nicht nur passiv rezipieren. Alle drei Plausibilisierungsstrategien der Immersion, Emersion und Transmersion kommen nun meist nicht in Reinform vor, sondern werden vielfach miteinander kombiniert, bilden damit Kristallisationspunkte komplexer Mediennutzungspraktiken, an die sich die jeweiligen medialen Communities anlagern. Das Unbehagen, das der Aßmannsche Ansatz an der neuen Medienkultur zum Ausdruck brachte, findet hier weniger Zerstörung als vielmehr Veränderung einer Erinnerungskultur, die sich in einer neuen Struktur medialer Öffentlichkeit behaupten muss. Diese birgt einerseits die Gefahr der kommunikativen Abschottung von Diskursen, andererseits bietet sich gerade durch die Disparität unterschiedlicher medialer Darstellungsstrategien des Holocaust die Chance, sich über die Kriterien und Wertmaßstäben der Formen des Erinnerns zu verständigen, an denen sich die Gesellschaft dabei orientiert oder orientieren sollte. Doch machen wir uns nichts vor. Wie wir uns erinnern werden, wird auch weiterhin vor allem von unserer persönlichen Mediennutzung abhängen, die sich an den kommunikativen Praktiken und selektiven Wahrnehmungshorizonten unserer jeweiligen Peer Group orientiert. Nur selten gelingt es, diese Routinen zu durchbrechen. Es wäre schön, und so verstehe ich auch dieses Tagungsprojekt, wenn die Sensibilität auch für die Medienpraktiken anderer Communities geweckt würde und wir zumindest an den Rändern offen bleiben für Übersetzungen, Moderationen und Vermittlungen. Ich bin gespannt.
Im Hörsaal hörten wir einen Vortrag der Tagung Mediale Transformation des Holocaust, die das Goethe-Institut Paris im Juni 2011 veranstaltet hat. Der Medienwissenschaftler Thomas Weber sprach über die Frage, wie wir uns in Zukunft an historische Ereignisse erinnern werden.
D-Radio Wissen. Hörsaal.